Radio Sai, Deutschland.
Sairam und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland, dem Hörfunkprogramm der Satya Sai Vereinigung Deutschland. Wie oft haben wir schon gehört, dass Bhagavan Sri Satya Sai Baba kranke Menschen heilt. Inge von Oertzen, bei der wir heute zu Besuch sind, hat eine solche Heilung am eigenen Leib erfahren dürfen und davon möchte sie uns heute erzählen. Im Zentrum dieser Heilung stehen ein paar Ohrringe, welche Sai Baba ihr materialisiert hat. Wir treffen Inge in ihrer Wohnung in Puttaparthi mit einem herrlichen Blick hinüber in das Stadion. Sie hat sich einen gemütlichen Logenplatz eingerichtet, wenn Swami dort drüben eintrifft. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Inge, du bist jetzt weit über 70 Jahre alt und du hast mir erzählt, dass du dir das erste Mal im zarten Alter von 4 Jahren Gedanken über die Unendlichkeit des Universums gemacht hast. Wie kam es dazu?
Ja, als ich 4 Jahre alt war, war meine Mutter im Sanatorium. Wir hatten so eine Kinderschwester und die hat uns immer mittags ins Bett gepackt. Und da habe ich mir mal irgendwas ausgedacht. Und einmal habe ich mir ausgedacht, der Himmel hört auf. Dann konnte ich mir aber nicht vorstellen, wenn was aufhört, dann muss ja auch irgendwas weitergehen. Und dass ich die Lösung nicht gefunden habe, hat mich so wütend gemacht, dass ich also richtig vor Wut geheult habe. Und am nächsten Mittag, wie ich wieder schlafen musste, kam von innen heraus, ohne dass ich was gefragt habe, kam von innen, dein Ich wird niemals sterben. Und von dem Moment an war mir total klar, als kleines Kind, mein ganzes Leben nachher später, dass es im Grunde keinen Tod gibt, sondern dass es eine Wiedergeburt gibt. Ich habe ja dann Krieg mitgemacht. Ich war innen immer ganz ruhig, wenn auch die Bomben um einen rumfielen. Oder ich war innerlich immer ganz ruhig. Ich habe gewusst, dir passiert nichts. Das war, also im Grunde genommen hat Gott mir da schon das innere Vertrauen gegeben.
Als der Krieg zu Ende war, warst du ja erst 13 Jahre alt.
Ja, Kriegsende habe ich erlebt bei Tanten in Husum, die also furchtbar fromm waren, aber im Grunde genommen gar nicht sich so benahmen. Also es fand alles bigott.
Obwohl du als Vierjährige die Bedeutung ja nicht wirklich erfassen konntest, hast du diesen ersten Fingerzeig Gottes nie ganz vergessen. Wann ist dir denn diese Bedeutung klarer geworden?
Das war erst viel später, als ich bei Swami war und seine erste Geburtstagsrede hörte. Da hat er vom Lingam gesprochen, das unendlich ist, und von dem Ich gesprochen. Und dann also kriegte ich den Zusammenhang mit, den ich vorher überhaupt nicht begriffen habe. Und dann hatten wir eine Religionslehrerin in der Schule, die ich sehr mochte, Frau Professor Degenhardt, und die hat eines Tages vom Buddhismus erzählt. Und da habe ich gesagt, das ist es. Dann später habe ich bei meiner Lieblingstante, bei der ich oft war, ihren Yogalehrer kennengelernt, und der hat mir eine Prophezeiung gegeben. Da sprachen wir eben auch von Gott und der Welt und von Jesus, und mich interessierten die Wunder von Jesus, weil ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen konnte. Für mich war das alles symbolisch gemeint. Und dann sagte er plötzlich, zeigte auf meine Tante und auf sich selber und sagte, wir beiden Alten werden es nicht mehr erleben. Der neue Messias ist schon geboren, wir werden ihn nicht mehr erleben, aber die Kleine da, und das war ich. Und das waren meine ersten spirituellen Erlebnisse.
Wie alt warst du bei dieser Prophezeiung?
22 Jahre alt. Der starb dann ziemlich früh. Und die bei ihm unterrichtet wurden, die fanden dann ein Buch, was dann also in dieser ganzen Gruppe rumging, Bettler unter Toten. Das war ein Buch von einem Berliner, der hieß Hans-Ulrich Rieker. Und der hat in Russland den Feldzug mitgemacht und hat gesagt, wenn ich aus dieser Hölle rauskomme, dann werde ich in Berlin buddhistischer Priester.
Was er dann später auch wirklich wurde. Er wanderte durch Indien und suchte seinen Meister. Er fand ihn auch und schrieb dann dieses beeindruckende Buch Bettler unter Toten, das heute natürlich längst vergriffen ist.
Ja, dann hielt er Vorträge, und dann sind wir immer zu diesen Vorträgen gegangen, und die haben mich so fasziniert. Er hat also wirklich alles das ausgesprochen, was ich also innerlich fühlte, waren also für mich hochinteressant, seine Vorträge. Und dann habe ich bei ihm eben nachher auch Yoga gemacht. Da hat er mir also so ein paar Techniken beigebracht, die ich dann eine Zeit lang machte. Aber wie man dann ist, dann hatte ich eine Scheidung, und dann habe ich diese ganzen Sachen, also keine Nerven dafür gehabt.
Dann ruhte also dein spirituelles Interesse bis 1990.
Ja, und dann Heiligabend 1990 saßen wir im Altersheim bei meiner Mutter, meine Tochter, mein jetziger Schwiegersohn und ich. Und wir sprachen wieder von Jesus und Gott und der Welt und so. Und plötzlich sagte übrigens, es gibt ein Avatar in Indien. Und da stellten sich bei mir wirklich alle Haare auf, weil ich dachte an diese Prophezeiung, die ich nie vergessen habe. Und dann habe ich nur noch gefragt, und wie heißt er? Und dann sagte er, Sai Baba, und da konnte ich keinen Ton mehr sagen. Das haute also mir so ins Herz, dieser Name alleine. Und dann bin ich, nachdem Weihnachten vorbei war, bin ich gleich in eine esoterische Buchhandlung. Und da waren ganz wenige Bücher von Swami. Und dann habe ich rausgezogen das Buch von Phyllis Christel, Ziel aller Reisen. Und es fiel noch ein Bild raus, da war seitlich reingesteckt ein Foto von Swamis Füßen. Und ich weiß nicht, warum ich diese Füße kaufen musste. Also ich habe mich dann noch nie für interessiert vorher, aber die Füße stehen immer noch auf meinem Altar.
Dieses Buch von Phyllis Christel war dann also auch dein Einstieg, so wie es auch viele andere Menschen zu Swami geführt hat. Phyllis suchte damals ja vor fast 40 Jahren in einem Buchladen eigentlich nur eine Reiselektüre. Dabei fiel ein Buch über Sai Baba aus dem Regal direkt vor ihre Füße. Und bereits 1973 hatte sie dann mit ihrem Mann Sinclair die erste Begegnung mit Sai Baba. 1985 erschien dann ihr eigenes Buch, Ziel aller Reisen. Und dieser Titel ist dann ja auch deine Wirklichkeit geworden. Du lebst heute permanent hier in Puttaparthi.
Ja.
Barbara hat Phyllis Christel dann später aufgetragen, zu reisen und überall in der Welt über seine Lehren zu sprechen. Und wie ging es dann bei dir weiter? Du hast ja dann Phyllis Christel auch selbst treffen dürfen.
Ja, dieses Buch hat mich also total begeistert. Wenn ein Avatar auf der Welt ist und so, dann muss man ja hin. Und dann habe ich aber immer versucht, Kontakte zu finden. Keiner konnte mir etwas sagen. Swami hat sich also wirklich ganz mit Schweigen umhüllt. Und die Buchhandlung war nachher also für mich wirklich meine zweite Heimat. Ich habe da alle Bücher, die es von Swami gab, gekauft und habe die ganzen Tapes, die es damals gab, gekauft und hatte einen Beruf, wo ich also sehr viel zu Menschen rausfahren musste. Und habe dann die ganze Zeit, während ich dann mit dem Auto unterwegs war, Bhajan gesungen, weil ich die dann auf der Kassette spielte. Und dann eben eines Tages war ich wieder in der Buchhandlung und habe mein Barber und ich gekauft und habe das bezahlt. Und da lagen daneben plötzlich Einladungen für das Seminar von Phyllis Christel. Und habe aber gesehen, dass der Termin für die Anmeldung schon längst überschritten war und habe aber trotzdem die Anmeldung und einen Scheck dazugelegt. Und dann bin ich einfach an dem Morgen dahin gefahren und habe mal sehen, was passiert. Und da haben sie mich dann schon erwartet. Und Phyllis, die hat mich so fasziniert, sie ist viel älter als ich, sah noch so jung aus damals und hat ein unglaublich schönes Seminar gegeben. Und abends hat sie dann gesagt, nun wünsche ich euch einen schönen Abend und bitte betet für Sinclair, das war ihr Mann, der liegt in Hamburg in einem Krankenhaus. Und das hat mich also sehr beunruhigt. Phyllis war mir also schon so ans Herz gewachsen, weil sie so die Erste war, die mich also irgendwie mir Swami nahe brachte. Und am nächsten Morgen wurde uns dann gesagt, dass Sinclair in der Nacht gestorben wäre und sie würde in einer Stunde das Seminar fortsetzen und wir sollen in die Stille gehen. Das fand ich also so unglaublich, dass jemand, der gerade seinen Mann verloren hat, dass die trotzdem das Seminar fortsetzte. Es hat mir im Grunde Swami sehr nahe gebracht, wozu er uns bringen kann. So, und dann sollten wir eine Stunde in die Stille gehen und da hatte ich die erste Vision in meinem Leben. Und zwar, ich war ja nun noch nie in Indien gewesen und wusste gar nicht, dass man also in Indien keine langstielige Rosen kauft, sondern dass da einfach nur die Rosenköpfe verkauft werden. Und Swami stand mit einem breiten Lächeln hinter Phyllis, die vor ihm auf einem Stuhl saß. Und er hatte einen Korb in der Hand, wie so eine Kippe, die habe ich nachher später hier auch bei der Landbevölkerung gesehen. Die war von oben bis unten, dieser Korb, mit diesen Rosenköpfen gefüllt. Und den schüttete er, während er lächelte, Phyllis über den Kopf. Und dann in der Mittagszeit kam ich an einem Blumenladen vorbei und dann habe ich also rote Rosen gekauft. Und als ich nachher in die Halle kam, wo das Seminar stattfand, da war das ganze Podium voll mit Blumen.
Dann endlich hattest du dort Kontakt zu Sai-Devotis bekommen.
Ja, und dann habe ich mit Sai-Devotis aus Süddeutschland am Tisch gesessen und die erzählten dann, also wie wunderschön, also sie wären also nach Madras hinter Swami hergefahren und ich wurde richtig eifersüchtig, habe gedacht, oh, ich würde das ja auch zu gerne und so. Und dann habe ich gesagt, ich bin so traurig, in Hamburg gibt es überhaupt kein Zentrum. Und da haben sie gesagt, was, in Hamburg gibt es ein ganz großes Zentrum, denn 1989 hatten wir ein großes Treffen in Hamburg. Und dann habe ich gesagt, aber mir gibt keiner Auskunft, wie ich das Zentrum finde. Und dann haben sie gesagt, geh mal zu diesem kleinen Mann, der da hinten steht, der kann dir das sagen. Der hat mich ganz strenge angeguckt und gesagt, warum willst du das wissen? Und habe ich gesagt, weil ich gerne Bhajan sehen möchte. Und dann hat er sich sein Gesicht wirklich aufgehellt und dann hat er mir die Adresse gegeben und ich habe festgestellt, dass Bhajan Singh findet jeden Donnerstag ganz in der Nähe meines Wohnortes statt. Und am nächsten Tag hatte ich Geburtstag. Die Einzige, die mich wirklich in der Firma nicht sehr gut leiden konnte, ich weiß nicht warum, ich glaube, das war ein bisschen eifersüchtig, ich weiß nicht warum. Jedenfalls stand die plötzlich vor meinem Schreibtisch mit einem riesen Rosenstrauß. Und da habe ich innerlich gedacht, also dieser Rosenstrauß kommt von Swami. Jedenfalls, von dem Moment an bin ich dann also jeden Donnerstag zum Bhajan singen und auch an den anderen Aktivitäten habe ich teilgenommen und so. Und als ich das erste Mal kam, war eine ältere Dame, die mir schon aufgefallen war bei dem Seminar von Phyllis Christel, die kam mir entgegen, nahm mein Gesicht in beide Hände und sagte, wie schön, dass du da bist. Das war Elisabeth Ausberg. Und die habe ich immer zum Flughafen gefahren, als sie mit dem Rucksack nach hierher fuhr zu Swami. Sie war über 80 und sagte, jetzt fahre ich auf meine alten Tage nur mit einem Rucksack. Und als ich 1938 als junges Mädchen bin ich mit einem großen Schrankkoffer mit Abendkleidern nach Indien gefahren und war in der Nähe von Bangalore und da hat man mich gefragt, es gibt hier in der Nähe einen jungen Heiligen, willst du den mal besuchen? Und sagte, was soll ich mit dem jungen Heiligen? Die hat später nachher ein Lingam von Swami bekommen.
Du hieltest es dann nicht mehr aus und wolltest endlich auch nach Indien.
Ja, so 1994 hatte ich dann endlich das Flugticket für Juni von der Indian Airline und habe mich so wahnsinnig gefreut, dass ich also nun dieses Ticket hatte und dass ich nun fahren konnte. Im Zentrum haben sie mir dann Räucherstäbchen gezeigt, die sie unbedingt wollten, dass ich sie mitbringe, wenn ich nach Indien fahre. Die wollten sie alle haben. Jedenfalls hatte ich das Ticket, glaube ich, 3 Tage, wach in der Nacht auf und denk, irgendwas ist komisch mit dir und steh auf und konnte überhaupt nicht mehr laufen. Mein linkes Bein schleppte hinterher und dann war das eine Lähmung, die sehr schnell voranschritt. Und mein George hat mich dann ins Krankenhaus gebracht und stellten sie Schlaganfall fest. Aber ist nachher auch verhältnismäßig schnell wieder vorbeigegangen. Also nach 4 Wochen oder wann hatte ich nur noch der Arm und die Finger konnte ich nicht bewegen. Ich habe dann auch die ersten Spaziergänge gemacht in der Nähe von dem Krankenhaus und stand sehr schnell vor einer Buchhandlung. Und mitten in einer Ausstellung, vor einem Schaufenster, lagen diese Räucherstäbchen, die von mir haben wollten, Sai Baba Räucherstäbchen. Und dann haben mich also das Ehepaar, die das Zentrum führten, die haben mich dann abgeholt am Donnerstag und nachher auch wieder zurück ins Krankenhaus gebracht, damit ich mal am Bhajan Singh teilnehmen konnte. Und dann habe ich allen diese Räucherstäbchen mitgebracht und gesagt, aus meinem Ashram. Und meiner Tochter habe ich gesagt, also bitte lass den Koffer so stehen, wie er da steht. Der wird nicht ausgepackt. Ich war also total sicher, dass ich irgendwann nochmal zu Swami fliegen würde. Nach 6 Wochen haben sie mir erlaubt, meine Mutter im Altersheim zu besuchen. Und so machte ich mich auf an einem Sonntagmorgen sehr früh und kam zu der Haltestelle. Vor dem Krankenhaus gab es eine Haltestelle. Zu meiner Verwunderung war die Haltestelle verlegt, eine Haltestelle weiter, zu dem Graumannsweg. Also ging ich zu dieser Haltestelle noch ein bisschen zitterig, weil ich vorher noch nie so einen weiten Weg gemacht habe und kam dahin und guckte auf den Fahrplan, stellte ich fest, dass der Bus also nur alle halbe Stunde fährt. Es gab eine Art Insel, an der der Bus hielt und ich lief auf dieser Insel hin und her und sagte innerlich mental das Gayatri-Mantra. Nach einiger Zeit hopste ein jüngerer Mann über die Straße, der, naja, ungepflegt aussah, dachte aber innerlich, wie gut, dass ich eine Bauchtasche umhab, denn das ist so ein Typ, der könnte dir die Handtasche wegreißen. Und nach einiger Zeit beugte er sich vor und legte mir ein Armband um die Hand. Und ich dachte eigentlich gar nicht so viel. Ich dachte, vielleicht ist das für seine Freundin. Und er wollte mal ausprobieren, wie die Größe ist. Ich weiß es nicht. Irgendwie weiß auch gar nicht so richtig, was ich dachte. Jedenfalls legte er mir ein kleines goldenes Armband um die Hand mit 6 winzig kleinen Smaragden. Legte mir das um und nahm die einzelnen Steine und sagte, bei 5 Steine, der Stein ist gut, der Stein ist gut, der Stein ist gut, der Stein ist gut. Und bei dem 6. Stein sagte er, der Stein ist nicht gut. Naja, und dann sagte er, so, nun wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag. Und ich sagte, wieso soll ich das Armband behalten? Und dann sagte er, oder wollen Sie das nicht? Und daraufhin sagte ich, oh doch, mir kam schon gleich das alles ein bisschen mystisch vor. Und so sagte ich also, oh doch. Und dann sagte er so, nun wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag und wollte weggehen. Und im Weggehen sagte er, aber niemanden verraten. Und dann sage ich, das verrate ich nur dem lieben Gott. Und dann war es schon im Weggehen, dann drehte er sich um, guckte mich ganz tief an und sagte, gibt's den überhaupt? Und dann sagte ich also voller Überzeugung, ja, ich weiß, dass es den gibt. Und dann kurz danach kam der Bus und ich schaute nochmal, ob ich diesen Mann nochmal sehen würde, aber er war verschwunden. Und es war ja sehr eigenartig, dass diese Haltestelle hieß Graumannsweg. Und dieser Mann sah ja wirklich grau und ungepflegt aus. Auf der Rückfahrt, da stellte ich fest, dass dieses Geländer, gegen das der Mann sich gelehnt hatte, hatte im Hintergrund eine Häuserreihe und genau wo er stand, stand auf der Häuserreihe ganz groß in blauer Leuchtschrift Unity. Ich habe das Armband natürlich dann täglich getragen und sehr bald darauf fiel der 6. Stein, von dem er ja gesagt hat, der wäre nicht gut, fiel raus. Und dann habe ich nachgedacht und habe gesagt, oh Swami, das sind ja die 5 menschlichen Werte, die du mir da gelassen hast. Und der 6. war natürlich Kritik und Wertung und das muss alles weg bei mir. Und der fiel eben auch raus. Dann viel später in Puttaparthi war das Armband dann gerissen und ich brachte es zu einem Silberschmied, um es neu zu löten. Und als ich es abholte, sah ich, dass der wieder diesen kleinen Stein eingesetzt hat. Da habe ich gesagt, den wollte ich gar nicht. Er sagt, ach, der kostet nur 30 Rupien. Das ist doch netter, wenn das wieder dran ist. Ist also wieder getragen und am Abend war der Stein schon raus.
Komm doch noch einmal zurück. Jetzt, nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, bist du dann gefahren?
Ja, 18 Monate warten, bis ich zu Swami fliegen konnte, weil ich dann eben auch noch eine Operation an einer rechten Hauptschlagader hatte. Jedenfalls hat sich das sehr verzögert. Ich konnte also nicht vor Weihnachten 1995, Heiligabend, da sind wir früh geflogen, damit wir also rechtzeitig zu den Festtagen da sind. Wir sind am 22. geflogen und dann kamen wir genau Heiligabend um 2 Uhr mittags an. Und ich kriegte noch in der Mitte den allerletzten Platz in einem großen Set und war nur glücklich. Und dann war das so ungefähr so 3 Uhr oder so, da hörte ich es singen und dann bin ich einfach diesem Gesang nachgegangen und stand also vor dem Mann der, wo also der Weihnachtschor schon sang. Und da saß eine riesige Gruppe von Indern und die sagten dann zu mir, du brauchst hier nicht zu sitzen. Westerner dürfen heute in den Tempel. Und dann habe ich nach vorne geguckt und da saß da also Swami genau in meinem Blickfeld. Und dann bin ich losgelaufen, habe gedacht, da ist er ja oder so. Also wie ein kleines Kind, ganz albern. Und dann kamen die Sevadals natürlich mit flatternden Saris angerast und haben mich dann also irgendwie zur Seite gesetzt. Und ich habe geheult und geweint. Ich konnte gar nicht aufhören. Und die Inder waren süß, die wollten mich alle trösten. Die haben gedacht, ich wäre so traurig. Aber ich war einfach nur, das waren einfach nur Glückstränen, dass ich endlich da war.
Das war genau 5 Jahre, nachdem du das erste Mal den Namen Sai Baba von deinem jetzigen Schwiegersohn gehört hast, auch an einem heiligen Abend.
Ja, genau 5 Jahre, als ich vom Swami gehört hatte, Heiligabend 1990 und 1995, Heiligabend, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Beloved Baba, take my hand as I hold it up to you. Dispel the cloud of Maya, which obscures.
Sie hören Radio Sai Global Harmony Deutschland, heute mit einem Gespräch mit Inge von Oertzen. Nach einem Monat bist du dann wieder zurück nach Deutschland geflogen, aber es dauerte nicht lange, dann warst du schon wieder bei Swami.
Im Juni 1996 war es dann soweit, dass ich also wieder fliegen konnte. Und ich hatte den Flug eigentlich nur bis 1. Oktober. Und meine Tochter sagte nachher, als wir telefonierten, Mami, du bist da doch so gerne, nun bleib doch. Ich versuche mal, dein Ticket so lange zu verlängern, wie es möglich ist. Und sie verlängert es bis Mai 1997. Und ich hatte dann 1996, Ende Oktober, mein erstes Interview bei Swami. Wir hatten diese Gruppe schon ziemlich lange gegründet. Immer gingen andere Gruppen oben auf die Veranda. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dass ich ein Interview kriegte. Ein paar Tage vorher war ich mit einer Freundin Saris kaufen und sie sagte, das ist ein Sari, den musst du dir unbedingt, der steht dir so gut. Und ich fand ihn viel zu üppig. Ich habe gedacht, na gut, wenn sie das so sagt, dann werde ich ihn mal Weihnachten oder so tragen. Und dann kam also wirklich plötzlich am Abend, also du kriegst kein Interview mehr und richte dich nicht auf und guck mal gar nicht mehr auf die Veranda. Und also du bist also nicht auserkoren, ein Interview zu kriegen. Und bin am nächsten Morgen, habe ich mir dann neue Liebe, neues Glück, habe mir den tollen, super Sari angezogen, der alte viel zu üppig war für einen Mittwoch, das war an einem Mittwoch. Und habe mich hinter die Patienten gesetzt und habe die Augen zugehabt und mich überhaupt nicht mehr dafür interessiert, wer also nun ein Interview kriegt und wer nicht, was vorher also bei mir sehr wichtig war, immer zu gucken. Und irgendwann habe ich sie nach einer Zeit die Augen geöffnet und dachte, es gibt es nicht. Da stand Nikolaus aus unserer Gruppe und wedelte mit deutschem Band, schwanger also über seinen Kopf. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann bin ich, also ich weiß nicht, wie ich da zur Veranda getaumelt bin. Die saßen alle schon da, als ich kam. Und jedenfalls hat der Inder mit uns reingeholt und dann hat er also uns gleich wie Pute gegeben. Und dann hat er einem Inder hat er einen schönen Ring materialisiert. So habe ich das erste Mal ganz nah eine Materialisation gesehen. Und dann wurde unsere Gruppe also extra in den kleinen Extra-Raum geholt. Ich war die Letzte, die reinging und Swami stand so klein und niedlich vor mir und sagte, where's your husband? Und dann habe ich etwas getan, was ich sonst, also ich werde sich nie, sowas schrecklich, was ich nie tun würde. Ich habe meinen Zeigefinger genommen und habe auf seine Brust getippt und habe gesagt, you are my husband. Und dann ist er zusammengezuckt und hat sich also so, das kann man ja gar nicht erzählen. Es ging also so in die Knie. Und dann habe ich gedacht, das ist ja furchtbar, was ich da gemacht habe. Und er ging hinter mir her und ich habe gedacht, also nun hast du alles verdorben. Und dann ging er hinter mir her und ich weiß nicht, ob er es laut gesagt hat oder ob ich das nur innerlich gehört habe. Don't worry, don't worry. Jedenfalls gingen wir dann in unsere Gruppe dann in den kleinen Interviewraum und dann hat er alle gefragt, what do you want? Und jeder hat irgendwas gesagt. Und als ich dran kam und er sagte, what do you want, da wollte ich schon loslegen. Ich wollte mich für seine Führung im ganzen Leben bedanken. Und das hatte ich mir fest vorgenommen, dass ich mich also für Führung und für Heilung und für alles bedanke. Und als ich gerade anfangen wollte, das nun zu erzählen, hat er gleich mit jemand anders gesprochen. Aber gesagt, er will ja gar nicht wissen, was du dir wünschst. Jedenfalls, nach einer Zeit wurde es still und er guckte mich ganz liebevoll an. Und dann kam es aus mir raus, was ich überhaupt nicht vorhatte. I want to stay with you forever. Und als ich das gesagt hatte, da wollte ich das auch plötzlich. Da war das mein fester Wille und mein fester Wunsch, dass ich das wollte. Und Swami saß da und hat wie die Inder den Kopf hin und her geschwenkt. Und das dauerte und dauerte. Und für mich waren das also Stunden, anstatt vielleicht waren es paar Minuten oder Sekunden oder so. Jedenfalls war es für mich entsetzlich, weil ich plötzlich also mit aller Macht wollte bei ihm bleiben und hatte eine wahnsinnige Angst, dass er jetzt Nein sagt. Aber dann hob er die Hände und sagte viermal, very, 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 very happy. Und da war ich also wirklich im siebten Himmel und Swami auch, der ging nämlich in Satchitananda.
Dann kam bald ein zweites Interview.
Ja, im Januar 1997 kriegten wir dann wieder ein Interview. Am Tag davor hatte ich bei einer Tibeterin mir Ohrringe zurücklegen lassen und am nächsten Tag wollte ich sie mir dann abholen und dann hatte sie noch so ein schönes Paar und dann habe ich überlegt, welche nehme ich nun und dann habe ich gedacht, ach, die sind so preiswert, ich nehme beide. Und da hatte ich mir also zwei Paar Ohrringe gekauft. Und als ich reinging, guckte Swami mich an und sagte, have you holes in the ears? Hast du Löcher in den Ohren? Und ich kriegte also den Schreck meines Lebens, weil ich dachte, höre ich ihm nicht zu oder weshalb fragt er das? Jedenfalls, ganz zum Schluss im Interview sagte Swami zu mir, you like earrings, I make you some. Und in dem Moment purzelten also diese schönen, typisch indischen Ohrringe aus seiner Hand, zwei Herzen übereinander und ich war also total selig. Und er hat dann das Rückstück fallen lassen von dem einen Ohrring und hat ganz lange mein Ohrläppchen angefasst. Das war ja auch die Seite, wo der Schlaganfall war. Und die anderen suchten dann, also die ganze Zeit, während er das Ohrläppchen anfasste, suchten die dann das Rückstück. Dann habe ich eben viel später erst mitgekriegt, dass er mich damit geheilt hat. Was ich erst überhaupt nicht begriffen habe, denn ich war nur stolz geschwälzt und voll von Ego, dass ich also diese Ohrringe gehabt habe. Dann, als ich aus dem Interviewraum kam, haben mich alle bewundert, haben gesagt, oh, das sind ja Hochzeitsohrringe, oh, und wie toll und wer weiß was. Und die Russen, die ja auch sehr viel von Swami kriegen, zeigten mir gleich ihre Ringe und alles. Es war also eine große Tat. Naja, jedenfalls bin ich dann im Mai 97 heimgeflogen, um alles aufzulösen, und habe mich dann eben auch bei meinem Arzt angemeldet, und der war also sehr böse und sagte, sie haben sich jetzt fast ein Jahr nicht blicken lassen und ihr Fall ist gefährlich. Und ich habe ihnen gesagt, sie sollten alle 4 Wochen kommen oder so. Die linke Seite müsste auch noch operiert werden, die wäre auch gefährdet. Und da habe ich gesagt, ich war in Indien, und dann machte er Sonographie und war also total, man kann nicht nur sagen erstaunt, er war total erschüttert, weil er überhaupt nichts mehr hörte und sagte, alles ist in Ordnung. War beinahe entrüstet, dass er nichts mehr fand und sagt, alles, es ist alles total in Ordnung. Ich weiß nicht, was wie das möglich ist. Naja, jedenfalls, ich brauche keine Operation mehr. In dem Moment habe ich dann festgestellt, dass Swami mich mit den Ohrringen geheilt hat, und dann kam die große Dankbarkeit, also erst richtig. Und mein Ego sackte auch Gott sei Dank wieder ein bisschen zusammen.
Du bist dann permanent zu Swami gezogen.
Ja, dann habe ich ja alles aufgelöst, und Gabriele hat sich mich dann mit ihrem damaligen Freund zum Flughafen brachten, hatte meine Tochter total verheulte Augen, und ich sagte, Mensch, hast du geweint? Und sagte, nein, ich habe einen Schnupfen. Und hinterher fiel mir siebenteils ein, ihr Vater, meine Mutter, alle sind gestorben, und nun gehe ich, böse Mutter, und auch noch weg. Und das kriegt richtig schlechtes Gewissen. Als ich mich dann aber umdrehte, als ich schon durch die Sperre gegangen war und sah, wie er seinen Arm um Gabriele legte, da war ich wieder ganz beruhigt. Und dann hat Swami das eben auch noch gemacht, das sind ja beide Journalisten, beide zusammen eine Aufgabe kriegten, und zwar sollten sie in Kerala eine Hotelkette, die sehr luxuriöse Hotels, da sollten sie eine Serie drüber machen. Im Oktober 1997 kriegten sie einen Lufthansa-Flug umsonst und kriegten wunderbare Zimmer in den teuersten Hotels, und ich immer mit, war also absolut von Swami ein Geschenk. Jedenfalls war es dann so, dass ich in dem Moment, wie ich dann in Kerala war, hatte ich plötzlich das Gefühl, mein ganzes Leben habe ich mir immer gewünscht, zu verreisen. Aber da war das plötzlich so alles Luxus und wer weiß was. Und ich sah nur noch die Maya und habe immer gesagt, oh, Swami, nur noch 5 Tage, nur noch 4 Tage, nur noch 3 Tage, dann komme ich zu dir.
To stay.
Die Geschichte mit den Ohrringen ist damit ja noch nicht zu Ende.
Als wir in Whitefield waren, entdeckte ich ein Bild von Swami, was mir sehr gut gefiel, ein Foto in einem Laden. Und ich fragte nach dem Preis und dann habe ich gedacht, ach, ich überlege es mir noch. Und am gleichen Tag kam ich aus dem Ganesha-Tor raus und da stand ein kleiner Junge und der zeigte mir dasselbe Bild. Und dann fragte ich ihn, was es kostet. Und dann sagte er mir einen Preis und dann habe ich gedacht, ach, das andere war ja, glaube ich, viel billiger. Und dann ging ich also wieder zurück zu dem anderen Laden. Der kleine Junge kam immer hinterher und dann fragte ich dann nach dem Preis und dann war das mehr. Und dann habe ich gedacht, ach, dann nehme ich das doch von dem Jungen. Jedenfalls in dem Moment, als dieses Hin und Her über Geld war, fiel mit einem großen Klick einer von Swamis Ohrringen aus meinem Ohr. Und es war so eine kleine dunkle Passage in Whitefield und der Ohrring war auch gleich zu finden, aber das Rückstück nicht. Und nett wie sie sind, die Inder dann alles suchte, krabbelte auf diesem dunklen Fußboden rum und versuchte, dieses Rückstück von dem Ohrring zu finden. Und es war nicht zu finden. Und da wurde mir klar, man fängt ja auch nicht ein zu falschen mit Swamis Bildern. Das wurde mir also sehr schnell klar. Jedenfalls, es waren ja im Grunde genommen ganz einfache Ohrringe. Ich habe hinterher gehört, Swami gibt, wenn er für Heilung Ohrringe gibt, sind das nie echte Ohrringe, sondern immer nur Metall, was man meistens noch nicht mal feststellen kann, was für ein Metall es ist, und dann einfach vergoldet. Es waren auch so typische indische Ohrringe, wie sie also eigentlich auch immer angeboten werden auf den Karren, wo es alles Mögliche gibt. Ich lief also von Karren zu Karren, um ein Rückstück zu finden. Ich wollte sogar ein paar Ohrringe kaufen, um dieses Rückstück wieder zu haben, weil ich ja unbedingt diese Ohrringe weitertragen wollte. Nirgendwo fand ich also passende Rückstücke für diese Ohrringe. Jedenfalls bin ich am nächsten Tag total traurig mit einem anderen Ohrring zum Darshan gegangen und dachte, ach, Swami, setze mich bitte irgendwo ganz weit weg, damit du gar nicht siehst, dass ich die Ohrringe nicht trage. Aber was tat Swami? Er setzte mich ganz an die erste Reihe, an den Rand und ging mit einem total desinteressierten Blick an mir vorbei. Und ich sagte immer, oh, Swami, bitte sorg dafür, dass ich ein Rückstück wieder finde, damit ich deine Ohrringe wieder tragen kann. Naja, jedenfalls bin ich dann nach Hause gegangen. Ich wohnte etwas außerhalb von Whitefield und musste über eine Chaussee. Und ich ging über diese Chaussee und plötzlich kam Swamis Wagen angefahren. Und ich dachte, oh, wie schön, es gibt ja Kardashian. Swami guckte aber ganz indigniert nach vorne und beachtete mich, obwohl ich ziemlich alleine an einem Straßenrand stand, beachtete mich überhaupt nicht. Aber wie ich mich dann umdrehte, war hinter mir so eine kleine Bude aufgebaut, einfach nur mit blauer Persengel. Und ich sah, dass das der Silberschmied aus Puttaparthi war, der sich da also so einen kleinen Verkaufsstand eingerichtet hat. Und dann ging ich zu dem und er hatte sofort die Rückstücke. Und dann, das Großartigste ist, dass ich viel, viel später, also ich glaube, da war ich 4 Jahre dann ganz bei Swami, nachdem ich alles aufgelöst hatte, da ging ich zum Sword for the Day und der Gärtner von Swami, der rief mich, der hat bei mir manchmal sauber gemacht, der rief mich und sagt, Inge, komm her, ich habe was für dich. Und dann holte er aus dem Gebüsch ein Foto von genau dem Moment, wo ich ohne diese Ohrringe saß und Swami vorbeiging. Und habe mich furchtbar gefreut. Er hatte das in Zeitungspapier eingewickelt und ich nahm es mit in Darshan und dachte, das soll Swami mal segnen jetzt. Und dann kam sofort, als ich reinkam, kamen sofort 2 Security, also die da helfen, auf mich zugelaufen und sagen, wir haben ein Bild von dir gesehen in der Samadhi Road, das musst du dir unbedingt angucken. Und dann habe ich gesagt, ist es dies? Und holte das aus dem Zeitungspapier raus und sagte, ja, genau das, du hast es ja schon. Und als Swami dann nach Hause ging, saß ich ziemlich weit unten an der Ecke und Swami hat also schon von oben angefangen, zu mir rüber zu gucken mit einem breiten Grinsen. Und das Bild habe ich jetzt immer noch auf dem Altar.
Nach der Heilung hatten sich die Ohrringe dann merkwürdig verändert.
Ja, und die waren plötzlich schwer und die Ohrläppchen und die Ohrlöcher wurden blutig. Und da habe ich gesagt, oh Swami, ich verstehe deine Botschaft, ich brauche sie nicht mehr und habe sie auf den Altar gepackt. Da gab es dann unglaublich viele Geschichten mit den Ohrringen. Dann habe ich, also eine Geschichte war eigentlich die deutschste. Dann war Buddha Purnima, also von den Buddhisten, Buddha Purnima und so. Und es war ein Waldfeld und wurde wunderschön ausgerichtet von den Japanern. Und zwei Tage später saß neben mir eine kleine Japanerin und schluchzte. Wir saßen beide in der ersten Reihe vor Swami. Und bevor er kam, schluchzte sie und war also untröstlich traurig. Und ich dachte zu ihr, warum sie weint, und versuchte sie ein bisschen zu trösten. Und da dachte ich, wäre ja so schön gewesen. Und sie ist so traurig, dass das jetzt schon alles vorbei wäre oder so. Und dann, naja, habe ich sie noch so gut wie ich konnte, habe ich sie getröstet. Dann nach einiger Zeit holt sie einen großen goldenen Topaz, geschliffenen, aber ungefassten Topaz aus ihrer Tasche und zeigte ihn mir. Und sie hätte sich den gekauft und ich bin natürlich auch bewundert und so. Und dann plötzlich fiel mir ein, ich habe ja die Ohrringe dabei, die hatte ich also zu der Zeit immer in der Handtasche. Und dann habe ich also diese Ohrringe rausgeholt und habe einen auf ihre Hand gelegt, ihren Topaz da drauf und den anderen oben drüber und habe gesagt, so, und nun ist der Topaz gesegnet. Und sie war total selig und packte ihren Stein wieder ein und ich meine Ohrringe und so. Und nach einiger Zeit setzte sie die Brille auf, fragte mich, sie möchte so gern die Ohrringe nochmal sehen. Und ich hole die Ohrringe raus. Da war plötzlich das untere Herz, das kleine Herz, war plötzlich abgebrochen von dem Hauptohrring. Und da war ich also total unglücklich und habe, wie Swami dann nachher kam oder so, und so ein bisschen dirigiert, das macht er ja immer beim Bhajan Singh, habe ich gesagt, Swami, was bedeutet denn das? Warum ist das kaputt gegangen? Und ich war also total unglücklich. Und dann machte Swami mit beiden Händen, formte er ein großes Herz. Und dann verstand ich, aha, jetzt gibt es nur noch ein Herz, nicht mehr zwei. Und dann habe ich auch festgestellt nachher, dass die Halterung beim großen Herz noch dran war und das kleine nur weggebrochen war. Das, was mich auch beruhigt, denn der Halt vom großen Herz war mir wichtig. Und dann bin ich abends mit jemandem zusammen zu einem Juwelier gegangen, habe das Herz gezeigt und habe gesagt, so ein Herz möchte ich gerne haben. Und das sind an sich so typisches indisches Design. Und er hatte das am nächsten Tag, rief er mich und sagte, er hätte das Herz da. Naja, und dann habe ich also am nächsten oder übernächsten Tag gleich diese Herzohrringe getragen. Und Swami saß bei solchen Sachen, sitzt man ja immer in der ersten Reihe. Und Swami tat so, als ob er richtig erstaunt guckte und nahm beide Hände und hielt sie also gegen sein Herz. Also Swami, ich verstehe das, es gibt nur noch ein Herz, ich brauche nicht diesen äußeren Schmuck da zu tragen, das Herz ist in. Da hat er mich dann eben auch verstanden.
Liebe Inge, ich danke dir für deine spannende Lebensgeschichte und dass du uns hast teilhaben lassen an deinen Ängsten und an deinem Glück, den Segen Swamis so hautnah materiell erfahren zu dürfen. Lass es dir weiterhin gut gehen hier in Puttaparthi in Swamis Gegenwart.
Ich bin jetzt 12 Jahre bei Swami und ich bin also wirklich jeden Tag dankbar für 12 Jahre Liebe, die ich bei ihm erfahren habe, die er mir auch sehr, sehr stark gezeigt hat und die ich versuche jetzt auch weitergeben. Und deshalb kann ich jetzt nur noch mit Swami Rama, der das Buch geschrieben hat, Living with Himalayan Meister, ein tolles Buch, das schreibt er: Therefore, today the flower of undying gratitude offered its petals at thy lotus feet. Hiermit biete ich heute die Blume von unsterblicher Dankbarkeit deinen Lotusfüßen an.
Unsere Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland geht damit zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute von Ihnen Evelyn Seliger. Diesmal durften wir zu Gast sein bei Inge von Oertzen. Die Musik der heutigen Sendung hat sie sich selbst ausgesucht, in Dankbarkeit an Phyllis Christel, die ihr den Weg zu Sai Baba gewiesen hat. Die Texte stammen auch von Phyllis Christel und musikalisch vertont sind sie auf Wunsch von Phyllis von Gisela Sebastian. Die CD, die Sie im Buchzentrum in Dietzenbach erwerben können, heißt I Love You All. Zuvor noch ein Zitat von Sai Baba aus dem Booklet zu dieser CD. Wiederholt das Lied immer und immer wieder und intensiviert dabei jedes Mal eure Konzentration, bis euer Bewusstsein völlig in die Botschaft des Liedes aufgegangen ist. Wenn ihr euch darin übt, erreicht ihr schließlich den Zustand, in dem ihr völlig eins mit dem Lied werdet. Das Entscheidende dabei ist, dass ihr so lange weiter singt, bis ihr innerlich ganz von dieser seligen Wahrnehmung erfüllt seid. Dann wisst ihr, dass ihr den Nektar aus der Blüte des Liedes herausgesungen habt. So wird diese Methode des Singens zu einer Art Meditation.